liebe Gemeinde. Bei Gott funktionieren einige Dinge anders als in unserer Menschenwelt. Jesus erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, um das zu veranschaulichen. Im Himmelreich, im Reich Gottes, da gelten andere Regeln. Wenn Gott das Sagen hat, dann bekommt am Ende jeder den vollen Lohn, egal ob er kurz oder lang im Weinberg mitgearbeitet hat. Der Weinberg ist ein Bild für das Gottesvolk, also für Israel und im übertragenen Sinn dann auch für die Kirche, für die Gemeinde. Wir mögen es als ungerecht empfinden, dass der Spätbekehrte mit dem langen Lotterleben denselben Lohn bekommt wie die christlich erzogene und immer brav gebliebene. Für Gott ist das okay. Beide Arbeiter im Gleichnis können ihre Familie einen weiteren Tag ernähren. Beide Gotteskinder erhalten dasselbe ewige Leben. Es gibt keinen Unterschied. Keine kann sich etwas darauf einbilden, seit so und so vielen Jahren Christin zu sein, und keiner muss sich allzu lange dafür schämen, wie er gelebt hat, bevor Gott ihn gefunden hat. Am Zahltag zählt nur eins: hast du dich anwerben lassen? Vielleicht hast du nicht einmal mitgearbeitet, sondern nur die Hand gehoben und gesagt, ja, ich will. Vielleicht sagst du das auch erst im Augenblick deines Todes, wenn dich das wärmende Licht der Freundlichkeit Gottes zu sich zieht. Ich kann mir vorstellen, dass selbst das genug ist. Bei Gott funktionieren einige Dinge anders als in unserer Menschenwelt. Wir gehen heute ein paar Schritte mit einem, der ein Lied davon singen konnte, wie anders Gott ist. Der Prophet Jeremia lebte im 6. Jahrhundert vor Christus und er hatte einen undankbaren Job. Er war Prophet in einer Zeit, in der massive Kriegsgefahr herrschte. So wie heute, muss man wohl sagen. Ich finde es richtig gruselig, dass die USA in der nächsten Woche einen Einmarsch Russlands in die Ukraine vorausgesagt haben. Was läuft da gerade? Kann es wirklich sein, dass wir nur wenige Tage von einem neuen Krieg in der Ukraine, in Europa, mitten in Europa entfernt sind? Ich finde das äußerst beunruhigend. Aber ich bin kein Prophet und ich habe keinen Auftrag, irgendwem dazu etwas zu sagen. Bei Jeremia war das anders. Prophet sein, das heißt besonders empfänglich sein für das Reden Gottes. Nicht so sehr für die Kommentare Gottes zu seinem eigenen Leben, sondern für Gottes Reden zur Lage der Nation. Jeremia hatte den Auftrag von Gott, sein Volk Israel und besonders die Führer des Volkes zur Umkehr zu rufen. Seine Landsleute waren damals militärisch unmittelbar bedroht und nicht in sicherer Entfernung wie wir. Jeremia hat sich nicht um diesen Job beworben. Er fühlte sich dazu untauglich, regelrecht. Und genau das hat ihn dafür qualifiziert. Menschen, die sich selber als Sprachrohre Gottes ansehen, kann Gott gerade dafür nicht gebrauchen. Und so empfing Jeremia von Gott Gerichtswort um Gerichtswort und richtete sie aus an die, die so etwas nicht hören wollten. Und das ließen sie Jeremia auch spüren. Er wurde eingesperrt, gedemütigt und gefoltert dafür, dass er seinen Job machte, für den er sich untauglich fühlte. Zu Jeremias Zeiten ging es um viel. Aber das Jerusalemer Königshaus schätzte die Situation damals nicht realistisch ein. Dem Kleinstaat drohte ein Überfall aus dem Osten von den Babyloniern. Und die Berater des Königs meinten, Ägypten im Westen sei ein verlässlicher Partner. Sie meinten, die Ägypter würden im Zweifelsfall zu ihnen stehen und das für das kleine Juda die Kohlen aus dem Feuer holen. Das war eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Am Ende kam es tatsächlich zu dem Krieg, vor dem Jeremia jahrelang gewarnt hatte. Er konnte ihn nicht verhindern. Archäologen schätzen, dass infolge der Belagerung und Eroberung Jerusalems zwei Drittel der Bevölkerung ums Leben kamen. Zwei Drittel. Das illustriert den Ernst der Lage, in die hinein Jeremia sprach. Er redete zu Menschen, denen seit Jahrhunderten die Tora gegeben war und die den Tempel Jahwes in ihrer Mitte hatten. Er sprach zu Menschen, die ihren Gott trotz allem nicht kannten und sich lieber selber feierten, statt ihn kennenzulernen. Für sie war der Tempel eine geradezu magisch wirkende Garantie, dass ihnen nichts geschehen kann. Wo Gottes Tempel steht, da kann kein Feind etwas ausrichten, so meinten sie. Weit gefehlt. Hören wir, was Jeremia seinen Zeitgenossen unter anderem im Namen Gottes zurief. Ich lese aus Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Wer weise ist, rühme sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wer reich ist, rühme sich nicht seines Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt, einsichtig zu sein und mich zu erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich gefallen. Spruch des Herrn. Im ersten Moment klingt das vielleicht sogar etwas banal. Man könnte meinen, hier geht es schlicht um Bescheidenheit und Frömmigkeit. Aber wir wissen ja, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Mit Bescheidenheit erreicht man, dass man übersehen wird, übergangen, übervorteilt, überrumpelt. Die kirchliche Morallehre hat Bescheidenheit als Wert propagiert und ich will auch gar nicht dagegen reden. Bescheidene Menschen wirken in der Regel sympathischer als fordernde Menschen. Ist das aber hier gemeint nach dem Motto, bilde dir mal nicht so viel ein auf deine Weisheit, deine Stärke und dein Reichtum, besser ist es Gott zu kennen, denn Gott kennen ist Leben. Steht da nicht, aber diesen Spruch angeblich von Tolstoi gab es früher als Aufkleber und ich hatte den auf meinem Auto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jeremia angesichts des Ernstes der Lage angefangen hat, kleinkarierte Morallehren vorzutragen. Was er da im Namen Gottes sagte, das zielte auf die Wurzel allen Übels, auf den tiefen Grund für die herannahende Katastrophe. Der Spruch des Herrn zielt auf die Selbstverliebtheit des Menschen. Sich rühmen, das Wort, das hier so oft vorkommt, das ist im Hebräischen dieselbe Wortwurzel, die in dem Wort Halleluja steckt. Halal bedeutet rühmen, loben, preisen. Meistens wird es in Bezug auf Gott verwendet. Hier steht das Wort in einer Reflexivform, sich rühmen, sich preisen, sich loben, sich selber bejubeln. Ein wenig schwingt da sich selbst anbeten mit. Lobet den Herrn, Gravert, so ungefähr. Das ist heute ganz normal, so etwas zu tun. In den sozialen Medien zeigen sich viele Nutzer unentwegt von ihrer Schokoladenseite. Fast jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht, anderen zu gefallen und bewundert zu werden für irgendetwas, was er gut kann. Dafür gibt es eine Menge virtuelle Kanäle, auf denen man enorme Reichweiten erzielen kann. Da können wir uns so darstellen, wie wir gerne gesehen werden möchten. Als sportliche, ernährungsbewusste, kompetente, weitgereiste, modebewusste, gut informierte Persönlichkeiten, die der Welt etwas mitzuteilen haben. Hier bin ich. Das eigene Ich, das Ego, das ganz besonders ist, erfolgreich, kreativ, sympathisch, klug und witzig. Die sozialen Medien machen uns zu Experten der Selbstvermarktung. Und daran ist gewiss nicht alles schlecht. Wir haben ja als Gemeinde gerade eine eigene Social-Media-Plattform eröffnet. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Zur Selbstliebe fordert Jesus uns auf. Wenn er sagt, das höchste Gebot, das es gibt, ist dreifache Liebe. Gott lieben, seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Sich selber lieben, das ist grundlegend. Sich akzeptieren, wie man geschaffen ist, mit allen Ecken und Kanten, mit den kleinen und großen makeln. Manche kann man korrigieren und das machen wir auch. Wir tragen Brillen und Hörgeräte, Zahnspangen und Einlagen. Wir lassen uns künstliche Gelenke und Herzschrittmacher und Insulinpumpen einsetzen. Gott sei Dank ist das alles möglich. Aber darüber hinaus gibt es mit einem fließenden Übergang einen Hang zur Selbstoptimierung, der nicht Einschränkungen beseitigen will, nicht Schmerzen lindern oder Leben verlängern will. Da geht es um zweifelhafte Schönheitsideale, die oft ganz und gar nicht gesund sind. Und um Selbstverliebtheit. Die zeichnet Idealbilder von sich und sucht sie notfalls mit chirurgischen Mitteln zu erreichen. Jeremia wusste von solchen zivilisatorischen Auswüchsen noch nichts. Aber das Problem dahinter war auch zu seiner Zeit vorhanden, dass Menschen und Nationen sich selber hervorheben wollten. Ihre Klugheit, ihre Leistungen, ihren Besitz, als hätten sie sich selber die Anlagen gegeben, mit denen sie das alles erreicht haben. Jeremias Gottes Wort rät an diesem Punkt tatsächlich zur Zurückhaltung und zur Bescheidenheit, wenn man so will. Was wir haben an Fähigkeiten, an Talenten, an Fertigkeiten, das haben wir empfangen. Es ist gut, wenn wir etwas daraus machen, aber es reicht nicht, wenn wir meinen, das Ziel und der Zweck unserer Begabungen seien alleine wir selbst. Menschen sind Gemeinschaftswesen und sie bilden soziale Verbände, in denen einer für den anderen da ist. So ist Gott auch. Gott ist Beziehung in sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sagen wir aus christlicher Perspektive. Es ist zu wenig, wenn der Weise, der Starke und der Reiche meint, für sich allein weise, stark und reich sein zu können und von den anderen dafür Bewunderung zu verdienen. Es ist nicht falsch, weise, stark oder reich zu sein. Und Jeremia fordert nicht dazu auf, dumm, schwach oder arm zu werden. Er fordert vielmehr dazu auf, den kennenzulernen, der uns das Potenzial gegeben hat, aus dem wir etwas gemacht haben oder etwas gemacht oder machen könnten. Der, der uns das gegeben hat, hat es selber nicht nötig, sich zu preisen, wie wunderbar er ist. Er verzichtet darauf. Ihm geht es um das Wohl seiner Schöpfung und er investiert sich in sie hinein. Im Neuen Testament heißt es von Jesus, er, der von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 6 bis 8. So ist Gott. Er gibt sich hin, damit andere es gut haben. Wer Gott nicht kennt, so der Gottesspruch von Jeremia, der ist gefährdet, in die Falle der Selbstverliebtheit zu geraten. Wer ihn kennt, ist sicher auch nicht völlig immun dagegen. In Jeremias Gottesspruch fordert Gott selber die Menschen dazu auf, lernt mich kennen. Kann man Gott überhaupt kennenlernen? Ich hätte früher zu Zeiten des Tolstoi-Aufklebers gesagt, na klar, ich kenne Gott und ich mache ihn dir auch bekannt, ob du willst oder nicht. Heute schaue ich ein wenig peinlich berührt und zugleich amüsiert zurück und denke mir, im Grunde habe ich mich damals auch nur meiner vermeintlichen Weisheit gerühmt. Ich hatte mir ein Wissen von Gott angeeignet, das ich in meinem Umfeld vermarktet habe und gesagt habe, das ist existenziell wichtig für euch. Nicht, dass es das nicht ist. Gott zu kennen ist aber mehr als Dinge über ihn zu wissen. Gott kennen heißt in Beziehung zu Gott sein, vertraut mit Gott werden, Vertrauen auf Gott setzen. Wir werden Gott niemals ganz erfassen. Aber Ahnungen von ihm bekommen, das können wir. Wir können in Jesus Christus das Bild des unsichtbaren Gottes erkennen. Sein Leben und sein Sterben bringen uns Gott nahe. Den Gott, der trotz allem Wissen über ihn immer der ganz andere bleibt, wie Karl Barth sagt. Wenn wir anfangen, Gott kennenzulernen, dann merken wir, dass Gott Gefallen daran hat, Gnade, Recht und Gerechtigkeit in der Welt zu üben, heißt es im Gottesspruch. Das schöne Wort Chesed, hebräisch, kann man mit Gnade übersetzen oder mit Barmherzigkeit. Und einer übersetzt es sogar mit Verbundenheit. Wir merken, dass wir verbunden sind mit allen anderen Menschen, ja, sogar mit Tieren und Pflanzen, mit Bergen, Flüssen und Meeren, verbunden mit aller Schöpfung, denn wir sind ein Teil von ihr. Das erzeugt Mitgefühl, Barmherzigkeit, Verbundenheit. Gottes Recht und Gerechtigkeit, heißt es, daran hat auch Gott gefallen, sie in der Welt zu üben. Das kommt im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg vor. Gott ist daran gelegen, dass alle leben können. Das ist seine Idee von Gerechtigkeit und Recht. Wer das Glück hat, viel Potenzial in seinem Genpool und in seiner Erziehung mitbekommen zu haben, der soll es so machen wie Gott. Gefallen daran finden, Verbundenheit auszudrücken, seine Talente in die Gemeinschaft investieren. Recht und Gerechtigkeit voranbringen mit den Mitteln, die ihm anvertraut sind. Die Welt ein kleines Stück menschlicher machen. Sich selber zu feiern, das führt vielleicht für den einsamen Feiernden einen Moment lang zu einem Wohlgefühl. Und wenn er Glück hat, dann hat er ein paar Freunde, die sich ehrlich mit ihm freuen können. In der Regel erzeugt Selbstbeweihräucherung eher Neid und Missgunst. Davon hat am Ende niemand etwas. Auch der olympische Jubel, den wir jetzt gerade im Fernsehen täglich präsentiert bekommen, ist schnell verflogen und lässt sich allenfalls ummünzen in einen fragwürdigen Nationalstolz beim Anblick des Medaillenspiegels. Wirklich gemeinschaftsfördernd in einem globalen Sinne ist auch das nicht. Gnade, Barmherzigkeit, Verbundenheit, das gehört zum Wesen Gottes dazu, der Drang nach immer mehr Recht und Gerechtigkeit. Wer mit Gott vertraut wird, auf den färbt dieses Wesen Gottes ab. Dann werden menschliche Weisheit, Stärke und Reichtümer immer weniger Anlass zum Lobpreis der eigenen Großartigkeit sein. Sie helfen vielmehr dabei, Gottes Barmherzigkeit, sein Recht und seine Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Dazu sind uns unsere Fähigkeiten und Ressourcen in Wirklichkeit anvertraut. Sie richtig einzusetzen, ist eine Gratwanderung. Wir sollen uns nicht dafür preisen, als wären sie allein unser Verdienst. Wir sollen sie auch nicht verleugnen oder in falscher Bescheidenheit zurückhalten, um sie dann in aller Heimlichkeit und Privatheit zu genießen. Es braucht Vertrautheit mit Gott, um eine gute Mitte zu finden zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und einer gesunden Bescheidenheit. Jeremia fordert uns heute angesichts vergangener und aktueller Krisen auf, Gott kennenzulernen. Er sagt damit, die Unkenntnis Gottes ist die Ursache für viel Leid in der Welt. Die Alternative dazu, die Alternative zu Verbundenheit, Gnade und Barmherzigkeit, die Gott gefallen, ist Abschottung, Vergeltung und Verhärtung. Die Alternative zu Recht und Gerechtigkeit ist Unrecht und Ungerechtigkeit. Wenn Gottes Wesen auf uns abfärben kann, dann werden wir immer weniger auf Konfrontation, Dominanz und Gewinn setzen. Und mehr auf Verbundenheit, Kooperation und Ausgleich, persönlich wie gemeinschaftlich. Das ist eine unpopuläre Botschaft, immer gewesen. Niemand will das wirklich hören. Jeremia musste dafür viel leiden, Jesus noch viel mehr. Wollen wir das eigentlich hören? Wollen wir das vielleicht sogar beherzigen? Dann lasst uns doch anfangen, Gott selber auch tiefer kennenzulernen. Alleine kann das keiner. Wir brauchen dafür die Gemeinschaft der Glaubenden. Wir brauchen die verschiedenen Meinungen und Sichtweisen der Gotteskinder, um zu erkennen, dass wir jeweils nur einen kleinen Teil der Wahrheit sehen. Gott ist viel größer. Deshalb bilden wir Hauskreise, Gesprächsgruppen, halten Bibelstunden, tauschen uns aus und teilen uns mit über das, was wir von Gott zu wissen meinen, was wir erfahren haben. Es geht nur so. Gott ist Gemeinschaft und er ruft uns in die Gemeinschaft, um ihn kennenzulernen. So wird alle einsame Prahlerei geheilt und verwandelt zu einem Bewusstsein der Verbundenheit mit Gott und aller Schöpfung. Amen.